Wir sind gefangen in einem 10-Minuten-Gesprächskorsett und so ein Espresso, der wird irgendwann kalt und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Wochen und Monaten die 10 Minuten eigentlich nicht mehr ausreichen, um über alles zu plaudern, was in der Welt passiert. Das konnten wir nie, aber es fällt immer schwerer. Wie schwer es Sergei Lochthofen fällt, das werde ich ihn selbst fragen. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Das hängt nur mit der Geschwätzigkeit Ihres Gesprächspartners zusammen. Sie halten sich immer an die Zeiten und sind prägnant. Also Herr Rose, Sie müssen sich keine Vorwürfe machen.
Naja, man soll sich ja immer Vorwürfe machen, an sich selbst zweifeln und die eigene Ratlosigkeit auch irgendwie kultivieren. Das ist ja wichtig. Wir hatten schon häufig darüber gesprochen. Menschen, die immer sofort eine Antwort haben und die alles wissen, da sollte man, vor denen sollte man sich hüten, oder?
Selbstverständlich. Zumal die Welt, wie wir sehen, sich täglich dreht und nicht nur wöchentlich. Insofern, sage ich mal, haben wir neue Überraschungen, wenn Sie die Nachrichten heute Morgen hören. Die Rüstungsexporte, wie die sich entwickelt haben, das muss uns beschäftigen, weil das im Augenblick jetzt eins der dringenden Themen ist, weil alle aufrüsten. Also da kannst du gar nicht, sage ich mal, vorher groß planen, was du machen willst. Man muss auch schnell reagieren.
Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, die wird ja möglicherweise die nächste Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und deswegen ist es ja schon ganz gut, die sich mal von nahem anzuschauen. Die kommt ja manchmal so etwas hilflos trottelig daher, aber davon sollte man sich wahrscheinlich nicht täuschen lassen. Ist das eine ultrakonservative, eine erzkonservative oder macht sie jetzt nur das, was die Konservativen in der CDU von ihr erwarten? Wie würden Sie diese Frau einschätzen?
Ja, ich fange mal ganz einfach an. Sie haben jetzt das beschrieben, was sie als Grete spielt, wenn sie irgendwo mal Karneval mitmacht, aus dem Saarland kommt. Da sieht das vielleicht so aus. In Wirklichkeit hat sie es natürlich faustdick hinter den Ohren. Immerhin hat sie Herrn Merz ausgestochen, den sich viele sicherlich in der CDU an dieser Stelle gewünscht haben, um auch tatsächlich die Zeit von Merkel sozusagen zu überstrahlen in jeder Hinsicht. Das tut sie nicht. Sie fährt einen mittleren Kurs. Aber gleichzeitig muss sie sich absetzen, das ist gar keine Frage. Und die Vorstellung, dass man tatsächlich den rechten Rand in der CDU noch einfangen kann, der ja zum Teil zur AfD abgewandert ist, da bin ich eher skeptisch. Die Merkel hat ja ganz gezielt auf die Mitte gesetzt, ähnlich wie Schröder, und hat über viele, viele Jahre die Wahlen gewonnen, auch wenn oftmals das nicht so glanzvoll war, wie man sich es vorstellte. Aber das wird in Zukunft auch nicht ohne weiteres der Fall sein. Also ich glaube, auch die Volkspartei CDU hat große Probleme. Ich hatte letzte Woche eine lange Debatte mit Günther Beckstein von der CSU, also dem ehemaligen Ministerpräsident und Innenminister. Wir haben für den Deutschlandfunk was gemacht. Da kamen wir eigentlich zu dem Schluss, dass es zwar noch so ist, dass die Volkspartei CSU existiert, schon die CDU hat Schwierigkeiten an dieser Stelle sich durchzusetzen, und die Wahlen dieses Jahr, die werden für Kramp-Karrenbauer, jetzt sind wir fast noch gestolpert über ihren Namen, die werden nicht ganz einfach, 4 Stück, ich glaube vorher wird sie nicht mit Merkel tauschen, denn es muss ja jemand schuld sein, wenn die Wahlen verloren werden, insofern wird das schon die Merkel beim Abgang mit sich nehmen, insofern erst im nächsten Jahr, und dann ist die Frage, wie die SPD darauf reagiert, ob es Neuwahlen gibt, also da gibt es viele Ungewissheiten, was die Zukunft anbelangt. Sie versucht sich natürlich zu profilieren, jetzt dieser außenpolitische Schritt in Richtung Frankreich, der aber nicht sehr freundlich ausgefallen ist, da glaube ich schon, dass sie noch viel zu tun hat, um nach außen hin zu dokumentieren, sie ist nicht eine Leitvariante von Angela Merkel.
Zwei Dinge dazu. Einmal befremdet mich, dass politische Statements und politische Debatten über eine Sonntagszeitung ausgetragen werden und die Verlautbarungskanäle dann eben die Zeitung ist und alle beziehen sich dann darauf. Zum Zweiten muss ich mir Sorgen um Europa machen, denn Macrons Vorschläge, die sind doch pro-europäisch. Die sind doch eigentlich konstruktiv. Also einen gemeinsamen Mindestlohn, Banken zu besteuern, Konzerne zu besteuern, all das, was eigentlich eine gemeinsame europäische Außen- und auch Innenpolitik sein könnte, hat doch Macron vorgeschlagen, und baff, 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 Absagen von AKK, um es mal kurz zu sagen, von Annegret Kramp-Karrenbauer und damit von der CDU?
Wir wiederholen den Namen nicht zu oft, sonst stolpern wir doch noch richtig. Ja. Nein, da haben Sie vollkommen recht, wobei bei Macron muss man zwischen der großen Pose und der großen Rede und dem, was er wirklich umsetzen kann, natürlich unterscheiden. Innenpolitisch geht es ihm nicht sehr gut. die Gelben Westen haben das Land durchgerüttelt und er selbst hat auch ziemliche Blessuren davon getragen. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Reformen kommen nicht von der Stelle. Das heißt, Frankreich muss was tun, muss voranschreiten, muss sich entwickeln. Und es ist sehr schwer in Frankreich etwas gegen den Willen von starken Gewerkschaften, von starken politischen Gruppierungen zu machen. Das heißt also, die Reformfähigkeit Frankreichs ist nicht sehr stark. Insofern ist die Außenpolitik natürlich etwas, wo man Glanz reinbringen kann. Ganz davon abgesehen, auch er ist ja über die Zeitungen gekommen. Immerhin werden Zeitungen noch gebraucht heutzutage. Das freut mich dann immer jedes Mal, wenn es nicht irgendwo in als Tweet das Ganze erscheint, nur als Kurznachricht. Aber dass in Deutschland vieles von dem, was da gesagt wird, mit Skepsis gesehen wird und natürlich, wenn die CDU sich in die konservative Richtung stärker bewegt, erst recht Reformen im sozialen Bereich, die dringend nötig sind in Europa, nicht mitgetragen werden. Das ist eine Entwicklung, mit der müssen wir einfach rechnen. Die haben vollkommen recht, wir müssen was tun in Europa und Macron macht ja wenigstens den Versuch, es voranzubringen. Ich bin ja ein Radikaleuropäer, ich bin ja für die Vereinigten Staaten von Europa. Insofern sage ich, ja, richtige Richtung eingeschlagen, nur muss es konkreter werden. Und dass die Deutschen ihn so abtropfen lassen, das ist nicht gut, weil auch uns kann es in Zukunft nicht gut gehen, wenn es Frankreich nicht gut geht.
Und das werden wir, wenn die Rezession kommt, das heißt, wenn die Exportüberschüsse, wir sind vom Export abhängig, wenn das einbricht, wenn es den anderen schlecht geht, kaufen die Waren, die in Deutschland produziert werden, nicht mehr und dann werden wir die Quittung möglicherweise bekommen.
Naja, die Deutschen wiegen sich in einer gewissen, sag ich mal, Zufriedenheit, indem sie meinen, unsere Produkte sind so gut, dass am Ende, sag ich mal, egal was die anderen machen, der Mittelstand, der immer meistens doch noch über Geld verfügt, sie kauft. Und zweitens, in China die Entwicklung ja darauf hinausläuft, auch wenn sie langsamer wachsen, als es vielleicht uns lieb ist und wir uns das vorgestellt haben, sie trotzdem an unseren Spitzengütern Interesse haben. Aber das reicht ja allein nicht aus. Ich glaube schon, dass eine wirtschaftliche Abkühlung Deutschland natürlich als Exportnation trifft und wir interessiert sein müssen, dass in Europa deutlich schneller vorangeht. Und wenn ich das Thema Klimaschutz nehme, dann lässt sich national da gar nichts mehr machen. Das heißt, da müssen wir einfach auf Frankreich zugehen. Und ob das in diesem Wahljahr, Europawahl und dreimal Landtagswahlen, die sehr kompliziert werden hier im Osten, das ist, glaube ich, nicht die Zeit, wo in Deutschland jemand sich plötzlich auf die Barrikaden begibt und sagt, lieber Macron, das machen wir gemeinsam.
Wollen wir Herrn Trump und seine kriminellen Freunde heute mal weglassen? Ich bin es leid.
Also ich habe mir jetzt mal vorgestellt, wie sich die DDR gefreut hätte. Das war ja immer der Ruf von der amerikanischen Präsidenten, sind alles Kriminelle, sind alles Verbrecher, sind alles Kapitalisten und so weiter. Also so schön, wie das Trump zelebriert und um sich herum, ich vermute mal, er selbst ist nicht weit weg davon, solche Leute versammelt hat, das ist schon symptomatisch. Also ich würde sagen, Dekadenz in großem Stil. Dazu kommt ja für uns nicht uninteressant, es gibt ja wieder so Diskussionen, die Deutsche Bank und die Commerzbank werden zusammengeschlossen, damit wir endlich eine etwas größere Bank wieder haben. Die Deutsche Bank hängt ja sehr stark an der Finanzierung von Trump, seinen ganzen Immobilienspekulationen. Insofern wäre es gar nicht so interessant, mal rauszukriegen, hat er überhaupt tatsächlich das Vermögen? Die Steuererklärung ist ja nie veröffentlicht worden von ihm. Oder ist er vielleicht ein ganz großer Schuldner eigentlich bei allen? Und das Ganze ist wirklich nur ein Fake. Also insofern, also da wartet noch einiges auf uns.
Karl Eduard von Schnitzler und der Schwarze Kanal, die hätten ihre helle Freude, die hätten riesiges Material, die könnten eine Tagessendung machen.
Das ist sehr schwer, weil im Prinzip brauchst du nichts dazu zu machen. Da kannst du nicht mehr viel kommentieren, das kommentiert sich ja von alleine.
Ja. Ach ja, na, wollen wir mal nach Thüringen gehen?
Ich gehe das mal nach Chemnitz, weil das immer schön ist.
Ach, das ist ja in der Nähe.
Die haben ja wieder Nazi groß gefeiert und wundern sich, wenn der Rest des Landes sagt, hallo, habt ihr es denn noch im Kopf? Das ist schon bemerkenswert, wie weit das gedrungen ist in die Gesellschaft. Da wird ein bekennender Neonazi-Hooligan-Szene, einer, der die Hooligan-Szene mit den Nazis vernetzt hat, sehr stark in Chemnitz, der wird ganz offiziell im Stadion, weil er ist erkrankt und gestorben, gefeiert. Also man erinnert an ihn und das wird wie ein offizieller Staatsakt dort vollzogen. Also insofern sage ich mal, ja, Thüringen, liebes Thüringen.
Ja, aber Herr Lochthofer, Sie wissen schon, dass es in Thüringen keine Neonazis gibt, es gibt keine Mafia und es gibt auch kein Doping. Das würde nämlich unserem Image schaden.
Alle wichtigen Dinge aufgezählt. Ich finde es ja beim Doping im Augenblick so interessant. Also die ganze Welt beschäftigt sich mit dem Thema. Das Epizentrum liegt in Erfurt. Und hier gibt es offensichtlich überhaupt niemanden, der irgendetwas ermittelt. Da sind doch Leute rein und rausgegangen in diese Praxis. Wenn man den ganzen Zusammenhang sieht, für mich ist ja auch sehr rätselhaft, das heißt, also es haben ja mehrere in dieser Praxis mitgewirkt. Da scheinen die ganzen Geräte da gewesen zu sein, da scheinen ja die ganzen Blutbeutel, von denen wir ja immer noch nicht wissen, wem sie gehören. Das ist auch merkwürdig, wie lange das dauert, rauszukriegen, welche Blutgruppe da vertreten war und einen DNA-Test zu machen. Das müsste ja rauszukriegen sein, welche Sportler das sind. Mhm. Und dass in Erfurt überhaupt niemand sich, kein Staatsanwalt, keine Polizei und niemand sagt, ja, wir müssen mal hinschauen, denn es ist ja kriminell, wir haben ja die Gesetze extra verändert an dieser Stelle. Also das finde ich ja schon interessant, wie weit man sich sozusagen verbiegen und verleugnen kann. Also insofern, ich befürchte, es kommt, so still das im Augenblick hier so aussieht, irgendwann ziemlich hart nach Erfurt zurück. Und es wäre bestimmt klüger, es selbst zu machen, als sich von anderen auf den Tisch legen zu lassen.
Herr Lochthoff, müssen wir uns Sorgen um den Rechtsstaat machen, wenn die Ermittlungsarbeit von Journalistinnen und Journalisten ausgeführt wird? Man erfährt ja über die Radio, Zeitung, Fernsehen im Grunde Ergebnisse von Ermittlungsarbeit. Es müsste doch umgedreht eigentlich sein, dass die Ermittlungsbehörden Ermittlungsarbeit machen.
Das ist richtig, aber das zeigt auch, dass die Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen sich mit den Dingen beschäftigt, die uns bewegen sollten. Insofern glaube ich nicht, dass das eine das andere ausschließt, solange es natürlich im Rechtsrahmen bleibt. Also es ist nicht sinnvoll, dass Journalisten sozusagen die Arbeit der Staatsanwaltschaft übernehmen. Aber bei vielen Skandalen in der Geschichte auch der Bundesrepublik und auch nach dem Mauerfall wäre ja nichts rausgekommen, wenn nicht versucht worden wäre, auf verschiedenste Art und Weise zu denken Sie an die Panama Papers in letzter Zeit allein. Was das alles an Bewegung gebracht hat, leider, sage ich mal, die politischen Konsequenzen sind nicht stark genug. Auch da muss man sagen, Macron möchte mehr, die Deutschen möchten weniger. Das heißt, die Besteuerung von multinationalen Konzernen, die sich drücken, die Schlupflöcher finden. Also da lässt sich noch viel machen und insofern ist auch der Druck aus der Öffentlichkeit ganz gut und die Staatsanwaltschaft und die anderen sollten ermitteln. Ich glaube, in Thüringen wäre das bei Doping auch gar nicht so schlecht.
Also könnte man abschließend sagen, man sollte sich die Parteiprogramme genau anschauen nach diesen Punkten, denn wir haben ja indirekt die Wahl.
Ich bin immer dabei, sagen wir mal, die Parteiprogramme, klar, die gibt es, aber schauen Sie mal, wir haben jetzt vor 20 Jahren den Rücktritt von Lafontaine als SPD-Vorsitzender, als Finanzminister.
Das ist 20 Jahre her.
Das ist genau 20 Jahre her. Das war der Anlass für die Diskussion. Das war so eine Nachtsendung, die wir mit Beckstein gemacht haben, über das Thema, wie sich die Parteien so entwickelt haben. Der ist einfach gegangen. Es ist das gleiche Parteiprogramm gewesen, für das der Lafontaine und auch der Schröder standen. Es sind ganz verschiedene Parteien, aber am Ende gewesen. Das heißt, neben dem Papier, das geduldig ist, das sagte meine 90-jährige Großmutter aus Gelsenkirchen, ist es natürlich so, dass die konkreten Leute, die etwas umsetzen, aus der gleichen Sache genau das Gegenteil machen können. Schauen Sie mal, wenn Sie die DDR-Verfassung nehmen, mit Blick auf Helsinki 1975, auf dem Papier hat ja fast alles hingehauen, ja. Nur im realen Leben war das natürlich mit der Anerkennung von freien Wahlen, Freizügigkeit, freies Reisen und allem, was damit zusammenhängt, war es dann nicht möglich. Das heißt, passen Sie auf, Programme sind sehr schön, man muss trotzdem aber hinschauen, was die Leute draus machen.
Und das machen wir jede Woche und das kontinuierlich.
Aber wir haben Sarah Wagenknecht gar nicht besorgt. Sie sind ein heimlicher Anhänger und Verehrer von ihr. Dass sie gestern hingeschmissen hat oder so, das ist ja auch interessant.
Sie sind gemein, wirklich.
Hat, das Spielzeug funktioniert nicht.
Wenn Sie mich nicht auf Gera ansprechen, dann auf... Also Sie sind wirklich so, ich muss das Gesprächwort ab...
Ja, ich habe Gera noch gar nicht erwähnt. Bei der Demonstration in Chemnitz, die ja das Land aufgescheucht hat, die erste Reihe führten ja die Ostthüringer, die Gera-Neonazis an. Mit Plakaten aus Gera.
Gera heißt auf Litauisch gut.
Gut, naja, aber da müssen wir ganz schön weit fahren, bis Gera gut wird.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Es war mir eine Freude.
Das Schönste an Gera ist der Fluss in Erfurt, glaube ich. Ja?
Gera ist ein Fluss in Erfurt, ja. Und die Knackwurst heißt Bratwurst.
Gut, ja, Roster heißt es dann.
Das ist richtig.
Da, wo die Thüringer Bratwurst Roster heißt, da ist schon kein Thüringen mehr.
Das war nochmal gemein und in dem Sinne einen schönen Tag. Ciao.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.